ja sehr viel mit Leuten in Erwerbslosigkeit und in Sozialhilfe. Und bei uns ist auch das Thema soziale und öffentliche Infrastruktur schon seit vielen Jahren Thema und Problem. Ihr erinnert euch an die Aktion zum Sozialticket oder um eine Reduzierung der Eintrittspreise für die Kultur. Gegenwärtig ist es so in der Stadt, dass immer mehr die Arbeitslosengeld 1 beantragen, dieses Alt 1 bedarfsunterdeckend wiederfinden und auch dieses Arbeitslosengeld 2 genannt Hartz 4 beantragen müssen. Eine große Gruppe von Selbstständigen muss auch Hartz 4 beantragen, weil sie mit Zahlungsverweigerungen ihrer Auftraggeberinnen und Auftraggeber konfrontiert sind. Es wurde vorhin gefragt, was kann man denn überhaupt fordern? Und da sage ich mal, für diesen Bereich fordern wir zumindest bundesweit, aber auch hier für die Stadt, eine vollständige Übernahme der Kosten der Unterkunft und Heizung. Und für das Land Berlin ganz konkret kann man sagen, wäre zu fordern eine Erhöhung der Mietobergrenzen und eine volle Übernahme der Energieschulden. Also keine nur darlehensweise Übernahme, da die Leute ja nach einem Jahr wieder davor stehen, dieses Darlehen sozusagen in die Gemeinde abzuzahlen. Und eine Erhöhung der Mietobergrenzen erscheint mir erforderlich, weil es eigentlich nicht so ist, wie die PDS-Linkspartei behauptet, dass ihre tolle AV Wohnen so ganz großartig ist. Wenn man es mit anderen Städten vergleicht, sind diese Brutto-Warmmieten gar nicht so hoch angesetzt, sondern quasi eine Fortschreibung des Status quo der Kaltmieten, die bisher in der Sozialhilfe galten. Und Fakt ist auch, dass durch diese Betriebskostenerhöhung im letzten Jahr und durch die Heizkostenerhöhung tendenziell sehr viele Leute im Arbeitslosengeld 2 sich auf diese Mietobergrenze zügig zubewegen. Dann möchte ich noch sagen, Widerstandsform oder kann man vielleicht noch nicht so bezeichnen, aber was passiert so auch in der Stadt? Es passiert zwangsläufig, dass ganz viele, mitunter auch so die Hälfte der Mieter in größeren Wohnanlagen in einem Bezirk dieser Stadt ihre Miete nicht mehr zahlen und das schon monatelang. Und was passiert nicht? Es passieren keine Räumungen und jeder wird sich fragen, warum, denn die Vermieter haben ja wohl die Rechtsmittel in der Hand in diesem Fall. Aber offensichtlich gibt es keine Möglichkeit, in diese Wohnanlagen noch hineinzukommen. Ich sag mal so, die Mieterinnen und Mieter, die da wohnen, machen das nicht, weil sie Spaß an der Freude haben, sondern weil sie schlicht kein Geld haben. Das ist sozusagen zwangsläufige Verweigerung. Und sie geraten natürlich in Verschuldung. Und die Frage ist, wie man diese Leute, also die zunehmend verschulden und die zunehmend gezwungen sind oder nicht mehr in der Lage sind, Miete, aber auch Strom zu zahlen, unterstützen kann. Und da sage ich mal so, wenn ich mich an heute Morgen erinnere, muss mir die Frage stellen, warum wir eigentlich dieser absurden Logik der Auspresserei, also durch Mietergesellschaften, diese Verwerter, die genannt wurden, oder Wassergesellschaften und so weiter, Folge leisten sollen, indem wir da ständig die Finanzen einzahlen. Also da müssen wir vielleicht irgendwie auch überlegen, wie wir etwas Stadtweites hinbekommen. Das ist so meine Idee jetzt erstmal. Denn im gewerkschaftlichen Bereich gibt es ja sehr viele Formen von Boykott und Verweigerung und eventuell sollten wir überlegen, wie wir das auch stadtweit in so einer Kampagne hinkriegen. Okay.
Ja, vielen Dank. Ich hatte eins vergessen, die 2-Minuten-Regelung vorzuschlagen und ich denke, das sollten wir aber tun. Also ich klopfe dann so ungefähr nach 90 Sekunden hier und dann gibt es noch 30 Sekunden dazu. Jetzt kommt der Nächste.
Herr Stefan Kümmerle, ich bin aktiv in der Soziale Alternative. Ich fand eigentlich den Bogen, der geschlagen wurde, von den grundlegenden theoretischen Fragen bis dahin, wo man ganz konkret steht, bei Widerstand eigentlich ziemlich wichtig. Ich fand es nochmal wichtig festzuhalten, dass hier die Eigentumsfrage gestellt wurde. Ich fand es gut, wie das dann auch nochmal konkret von Volker Gernert durch hier aufgegriffen wurde mit dem Sarrazin-Zitat, die Braut wird geschmückt. Ich glaube, dass man die Frage aufgreifen muss, dann, oder dass sie sich stellt, ja, wer ist denn eigentlich der Bräutigam? Und wie schafft der Bräutigam es immer wieder, dass die Sarrazine der Welt ihre Töchter verkaufen? Ich weiß das nur gar nicht, weil nicht immer stehen bleiben kann, dass es hier um Eigentumsverhältnisse geht, mit der enormen ökonomischen Macht, sondern nur diese 200 Konzerne, die heute 30% vom Weltinlandsprodukt direkt kontrollieren und eine enorme politische Macht haben. Wenn wir uns auch damit also auseinandersetzen müssen und meiner Meinung nach dann auch eine Debatte über kapitalistische Verhältnisse, Alternativen dazu beginnen müssen. Ich glaube, dass eine Debatte über eine andere Gesellschaft, oder eine sozialistische Gesellschaft oder eine Debatte, die man eröffnen kann, keine ist, die uns ablenkt von den jetzigen heutigen Fragen. Ich glaube, dass es notwendig ist, wenn man Berliner Fragen diskutiert, solche Fragen einzubeziehen, um Handlungsspielraum zu haben. Ich glaube, wir alle hier im Raum wissen, dass die Berliner Probleme nicht in Berlin gelöst werden werden. Also es ist weder durch Ausverkauf noch durch sozialeres Sparen. Es gibt kein sozialeres Sparen. Aber ich glaube, dass wir wissen, dass diese Gesellschaft hier reich genug ist, dass es eine Möglichkeit gibt, es umzuorganisieren, dass sie nicht mehr gespart, nicht mehr privatisiert, nicht mehr ausverkauft werden muss und somit Spielraum da ist, auch dafür zu kämpfen, hier und heute für grundlegend mehr Gelder für Gesundheit, für soziales Wohnen und so weiter. Ich glaube, dass man da eigentlich aus der theoretischen Debatte über Möglichkeiten ganz konkret Handlungsfähigkeit und Kraft schöpfen können.
Super.
Ja, danke.
Scherber und Michael Pulz haben darauf hingewiesen, dass die Privatisierungspolitik auch nach der Abgeordnetenhauswahl weitergehen wird. Ich finde die Liegenschaften als ein Beispiel. Ich glaube, es ist ein ganz wichtiges Beispiel. Dadurch die Gründung dieser BIM, also einer eigenen Gesellschaft, der die Liegenschaft überführt wird, jetzt der erste Schritt getan wurde, um die noch in großem Umfang vorhandenen öffentlichen Liegenschaften, also Grundstücke sind damit gemeint, ein Paket auf den Finanzmärkten an Private Equity Gesellschaft zu verkaufen. Das ist ein sehr großes Volumen, da geht es um mehrere Milliarden Euro öffentliches Eigentum. Der zweite Bereich, der ganz sicher kommen wird, sind die Wohnungsbaugesellschaften, die trotz der großen Verschuldung, die auch hausgemacht ist durch die Lichtgeschäfte Anfang der 90er Jahre, auch noch einen Wert darstellen von 5 bis 10 Milliarden Euro Nettovermögen, die werden auch verkauft werden. Und der dritte große Bereich sind die ÖPNV-Projekte, die man im großen Stil angehen wird. Das wird auch bereits in den Senatsverwaltungen, in Fraktionen ausgiebig diskutiert, werden dann auch darauf hingewiesen. Das ist auch ein Bereich, wo es jährlich zu Einsparungen von bis zu 1 Milliarde Euro langfristig kommen kann, was natürlich Effizienzgewinne sind, die nur realisiert werden können, indem die Löhne massiv gedrückt werden, der Beschäftigte, die da ausgegründet wird und so weiter und so fort. Und last but not least gibt es einen wichtigen Bereich, wo auch weiter gekürzt werden muss in der Logik der Konsolidierung. Das sind die Löhne und Gehälter der öffentlich Beschäftigten. Und ich habe diese drei Bereiche angeführt, weil in Karlsruhe geklagt wird und weil selbst im Best Case bei erfolgreicher Klage ein Finanzierungsdefizit von ca. 1,5 Milliarden im Landeshaushalt weiter vorhanden wäre und es einen Konsens gibt in der Wiener Politik, insbesondere der Linkspartei PDS, wo gesagt wird, Primat unserer Politik ist die Haushaltskonsolidierung. Und weil, ich komme zum Schluss, und weil das das Primat ist, werden Sie, weil Sie Ihre Politik, die Sie als erfolgreich bezeichnen, fortsetzen wollen, werden Sie, so sicher wie das Amen in der Kirche, diese Privatisierungsmaßnahmen mit dem Volumen, was ich gerade skizziert habe, angehen. Das müssen wir wissen, wenn wir uns Gedanken zur Abgeordnetenhauswahl machen.
Weitere Wortmeldungen? Keine?
Erschlagen. Ja,
okay. Möchten Sie nach vorn kommen?
Die kennen wir auch.
Und falls noch jemand interessiert ist, dann ja. Gut. Ja, danach Michael.
Also ich wohne ja schon lange hier in Berlin und kenne die Kämpfe um die 80er Jahre, zum Beispiel um die Mietpreiserhöhung. Und ich wundere mich immer, also zum Beispiel finde ich es völlig richtig, was die Dame vorne zuerst gesagt hat, dass man drum kämpft, über die Niveau der Mietobergrenzen. Aber warum kämpft man nicht generell, dass es zum Beispiel einen Mietpreiserhöhungsstopp gibt? Weil es ist einfach viel radikaler gedacht und es betrifft ja auch die Leute, die noch ihre Mieten zahlen können. Die können irgendwann die Mieten auch nicht mehr zahlen. Und der Staat kriegt immer noch höhere Schulden. Ich kann Ihnen also die weiteren Sachen gar nicht erklären. Und das nächste Ding ist, warum reden wir nicht überhaupt über die Schulden? Warum reden wir nicht darüber, über ein Schuldenmoratorium? Weil das sind die Grundsätze. glaube, das wissen Leute auch einzeln, denn jeder hat Angst, dass er seine Miete nicht bezahlen kann. Eine Bekannte von mir, die hat Hartz IV und die hat jetzt eine Erhöhung um 60 Euro gekriegt. Und dann hat die gesagt, das fetzt. Das würde bei mir auch fetzen.
Ja, Nita.
Michael hatte sich gemeldet, außer Podiumsreihenfolge.
Ich glaube, dass man auch einen Aspekt, der noch gar nicht diskutiert wird, in die Diskussion einbringen muss, nämlich der, dass die Investoren, die privatisierten Betriebe kaufen, ja nicht nur die Berlinerinnen und Berliner ausnehmen, sondern sich auch miteinander bescheißen. Ja, und ich will ein Beispiel geben, wie das funktioniert. Ich wohne am Grazer Damm. Und am Grazer Damm ist eine GSW-Siedlung, hat Cerberus gekauft. Das sind die einfachen, normalen Sozialwohnungen der sogenannten kleinen Leute. Ja? Also Wohnungen auf einem nicht schlechten Standard, aber auch auf keinem Superstandard. Jetzt will Cerberus die ganze Siedlung am Grazer Damm verkaufen. Was machen sie? Stellen Schild auf, da heißt es nicht mehr GSW-Wohnung am Grazer Damm, sondern es heißt Wohnen in den Grazer Gärten. Da wird ein Emissionsprospekt gemacht. Dann haben sie Folgendes gemacht in den Häusern. Sie haben unten im Erdgeschoss gestrichen. Unten im Erdgeschoss. Erster Stock schon nicht mehr. Ja, die Hausflur.
Haben
ein bisschen die Balkone und außen ein bisschen die Fassade angestrichen. Dann schreiben sie das alles in den Emissionsprospekt, wohnen in den Grazer Gärten und das wird an westdeutsche Kapitalanleger verkauft. Sie bescheißen also nicht nur Berlin und Berlin, sondern sie bescheißen auch ihre anderen Ideen, die sie in der ganzen Wohnung kaufen sollen. Ja, weil die Wohnungen natürlich nicht auf dem Stand sind, wie das in den Prospekten verkauft wird. Und eine Aufgabe eines solchen Bürgerbündnisses ist es auch, diese Art von Geschäften den Investoren, also Cerberus, zu versauen durch eine kluge Öffentlichkeitsarbeit. Es hindert uns niemand daran, diese Dinge zum Beispiel am Grazer Damm öffentlich zu machen, die Betrügereien, und das an die interessierten Kapitalanleger weiterzugeben. Damit verderben wir ihnen nämlich noch ihre eigenen Geschäfte. Und das finde ich in diesem Zusammenhang auch wichtig.
Mein Name ist Andreas Schuh, ich bin selbst als Privatperson hier. Ich wollte aber jetzt nochmal aufgreifen, was Frau Schermer gesagt hat. Das Wasser ist, glaube ich, ein Beispiel, wo es sich exemplarisch wirklich auch sehr einprägsam was machen lässt. Als Beispiel für Privatisierungen an sich und da die Situation ja eher am Kippen ist, sind auch die Chancen auch größer, da auch einen Erfolg zu erreichen und damit auch andere Dinge in Frage stellen zu können, zu sagen, hier, da ging es auch nicht. Und ich finde auch Zahlungsverweigerungen ein ganz gutes Mittel, was man auch selbst in der Hand haben kann, dann sei es symbolisch, verzögern oder verringern in Raten oder es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, die den Wasserwerken und der Gaswerk und wem auch immer schon genug wehtun, wenn es eben eine Kampagne läuft und gesammelt von mehreren Leuten. Zum anderen sehe ich noch ein Gebäude mitten in der Stadt, an dem gerade abgerissen wird, der Palast der Republik. Dort soll auch ein privater Investor hin. Dort ist am Schlossplatz eine private Hochschule errichtet worden. Für ein Apfel und ein Ei konnten die das Gebäude, das Staatsratsgebäude bekommen. Ich denke, das ist auch ein symbolischer Angriffspunkt weiterhin. Und es gibt diese Pläne für 600 Millionen, den Palast der Republik, wirklich zum interessanten Museum umzubauen, das öffentlich wäre. Und stattdessen sollen über 1 Milliarde an Geldern verschwendet werden für den Trotzbau, der noch gar nicht gesichert ist. Also ich denke weiterhin, solange, das Motto ist auch, solange der Palast noch nicht abgerissen ist und dieses 10.000 Tonnen schwere Stahlgerüst noch steht, ist noch nichts verloren. Das wäre was, was innerhalb von der Kampagne vielleicht auch eine Rolle spielen könnte und was so als symbolischer Ort sich anbieten könnte, auch wenn es ein bisschen wärmer ist und nicht mal vielleicht der Aufenthalt auf einer Baustelle oder drumherum nicht mehr so unangenehm ist, ist da immer noch einiges zu machen. Das so als Idee nochmal, die ich noch hatte, wollte ich einfach mal mit einwerfen.
Ja, danke.
Die Weber hat im letzten Jahr 25.000 Haushalte in Berlin den Strom abgestellt, weil die schon die Stromrechnung nicht bezahlen konnten. Wenn wir uns jetzt die Entwicklung der Strompreise ansehen.
Bist du zurück? Das
wenn wir uns diesen Jahr die Entwicklung der Strompreise ansehen, dann vermute ich, werden im nächsten Jahr noch mehr Betroffene darunter leiden, dass sie keinen Strom in ihren Wohnungen haben, es dunkel und finster bleiben wird und eventuell auch kalt. Ich fand Ihnen einen Hinweis von zentraler Bedeutung, der im Grunde interessanterweise im linken Spektrum auch überhaupt kaum eine Rolle spielt, was den Diskurs betrifft. Nämlich tatsächlich auch konsequent in seinen Forderungen zu sein und auch ein Schuldenmoratorium zu fordern, zumindest aber ein Zinsmoratorium für 10 Jahre, das würde den Handlungsspielraum tatsächlich schon bei weitem ausweiten. Also das wäre, glaube ich, eine zentrale Forderung. Die andere Geschichte, worauf ich noch hinweisen möchte, ihr erinnert euch, in den 70er Jahren, da gab es das Schlagwort, man soll die Produktionsverhältnisse, die Produktionsmittel vergesellschaften. Wenn ich mir anschaue, welche Ressource in dieser Informationsgesellschaft eine zentrale Rolle spielt, dann ist es die Ressource der Information. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass wir auch die Vergesellschaftung von Informationen stärker fordern. Kleines Beispiel, Wasserbetriebe. Ich fand es so interessant, wenn der Verband der Berlin-Brandenburgischen Unternehmen die Tarifkalkulation der Wasserbetriebe einsehen möchte. Und ein sogenannter linker Wirtschaftssenator Harald Wolf verweigert das im Abgeordnetenhaus, indem er eben einfach sagt, dass aus Geschäftsinteresse und so weiter sei das nicht möglich. Muss man sich auch wirklich fragen, was ist das für eine Informationspolitik? Und das von einem Mann, wie gesagt, der aus der Linkspartei PDS kommt. Also das ist wirklich grotesk. Und wir sollten eigentlich, damit wir uns verbreitern können, sollten wir dieser informativen Entmündigung entgegenwirken. Wir haben ein Recht darauf, dass alle Verträge offengelegt werden, übrigens auch was die Jobcenter betrifft, dass alle internen Dienstanweisungen, die haben offengelegt zu werden, damit wir wissen, wie sich der Ausmaß der Repression annimmt.
Mein Name ist Helmut Ludwig und ich mache es auch oder versuche es ganz kurz zu machen. Ja, ich befasse mich ja leider Gottes in meiner immerwährenden Freizeit mit vielen dieser Themen und bin also ziemlich frustriert, dass es eigentlich das Kernproblem in unserem Land ist, dass es keine Solidarität mehr gibt. Das heißt also, wir können hier alle tun und machen, was wir wollen, wir können dagegen oder dafür sein, solange es nicht so gelingt wie den Hafenarbeitern, die durch einen Streik, ich bezeichne das mal in dem Bereich als Generalstreik, wo alle Räder stillstehen, nicht so wie bei den Krankenhausgesellschaften, wo heute der streikt und morgen der streikt. Ja, weil es keine zusammengefassten Streiks hier in Deutschland gibt oder Arbeitsniederlegung. Weil viele Arbeitnehmer glauben, an ihnen geht der Kelch vorüber. Deshalb ist alles so schwierig geworden zu verändern. Insbesondere auch die ganze Privatisierung. Jeden trifft es, wenn seine Wohnung privatisiert wird. Was tun die Leute da? Sie zahlen weiter ihre Miete. Es passiert nichts mehr in dem Land. Das war's.
Ja, danke.
Ich würde sagen, dass wir